Hallo ihr Lieben, hier meldet sich Patricia, Kakadu-Moderatorin und Podcast-Lustmacherin. Ihr hört ja gleich erstmal unser Kakadu-Kinder-Hörspiel. Gute Entscheidung. Aber hört euch danach doch auch mal den Kakadu-Fragen-Podcast an. Coco und ich haben nämlich eine tolle Frage beackert.
Was ist eigentlich Glück?
Wir machen uns also auf die Suche nach dem Glück. Hört euch das auf jeden Fall an. Macht glücklich. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Hörspiel.
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
Moritz, du hast Fieber, sagt Opa und macht ein bedenkliches Gesicht. Ich fürchte, du musst erst einmal im Bett bleiben. Wenn die Eltern gerade nicht da sind, hat Opa das Sagen. Und sie sind nicht da. Aber wenn er das Sagen hat, hat er zum Trost zumeist auch das Erzählen. Aber, protestiert Moritz matt, ja, ich weiß, unterbricht Opa, aber mit dem Fieber ist nicht zu spaßen. Da müssen wir es uns eben zu Hause gemütlich machen. Gemütlich machen, das genau will Moritz überhaupt nicht. Er will mit seiner Freundin Mimi zum See, das will er. Moritz' Augen füllen sich mit Tränen, während Sonnenstrahlen durch die halb zugezogenen Vorhänge dringen und genau den gepackten Koffer neben seinem Bett beleuchten. »Den werden wir wohl wieder auspacken müssen«, sagt Opa. »Aber jeden Augenblick wird Mimi unten an der Tür klingeln und Moritz abholen wollen.« »Ach ja«, sagt Opa, »Mimis Eltern wissen schon Bescheid. Sie wünschen dir gute Besserung.« Moritz verbirgt seinen Kopf unter dem Kissen. Das Kissen bewegt sich heftig. Moritz heult. Länger als eine Woche, versucht Opa zu beruhigen, bist du nicht krank. Bestimmt nicht. Das Kissen hört auf, sich zu bewegen. Moritz' Gesicht kommt hervor.
Dann ist Mimi aber schon wieder zu Hause,
schluchzt er. Moritz' Kopf verschwindet wieder und das Kissen bewegt sich noch heftiger. »Bitte, Moritz«, sagt Opa. Aber Moritz hört nichts, weil er ja den Kopf unterm Kissen hat. Da kann er nichts hören und da will er auch nichts hören. Bis Opa ihm das Kissen sanft, aber bestimmt vom Kopf zieht. Moritz blinzelt. Opa greift nach Moritz' Handgelenk. Dann steckt er ihm das Fieberthermometer in den Mund. 38,5, sagt Opa. Aber du wirst es überleben. In einer Woche springst du wieder. Ich will aber jetzt verreisen, sagt Moritz. Mit Mimi zum See. Mimi hat Geburtstag. Ich weiß, sagt Opa. Aber krank ist nun mal krank. Opa packt das Thermometer weg und lässt seinen Blick durch Moritz' Zimmer schweifen. Bevor du wegfährst, hatte Mama gesagt, musst du aber aufräumen. Und Moritz hat aufgeräumt, aber völlig umsonst. Und jetzt muss er zu Hause bleiben. Moritz ist genervt. Moritz ist sauer. Moritz ist enttäuscht. Moritz ist krank. Ist schön aufgeräumt, dein Zimmer, sagt Opa. Ja, Opa, sagt Moritz. Ich erzähl dir was, sagt Opa plötzlich. Aha. Moritz taucht wieder unter sein Kissen. »Du willst mich nur ablenken«, schnieft er von unten her. »Erzähle ich eben nichts«, sagt Opa. »Das ist bloß so ein Trick, Opa. Da falle ich nicht drauf rein«, stöhnt Moritz. Dennoch nimmt er vorsichtig das Kissen vom Kopf. Opa kennt gute Geschichten und Moritz ist neugierig, obwohl er krank ist und verheult und obwohl er doch so gerne mit Mimi verreisen würde. »Das ist jetzt eine alte Geschichte«, sagt Opa, »und sie ist wirklich wahr.« Moritz lehnt sich in die Kissen zurück. »Du weißt schon, was ein Duell ist?«, fragt Opa. »Ein Duell? Klingt spannend.« »Es ist mehr als 200 Jahre her«, erzählt Opa, »als es in Frankreich noch einen König gab. Da lebte ein junger Graf, ein Comte, wie es auf Französisch heißt. Der hat sich in ein Fräulein verliebt.« Opa unterbricht sich. »Wie heißt dieses Mädchen? Mimi?« »Ach, Opa, erzähl lieber weiter«, knurrt Moritz. »Ich frag ja nur«, sagt Opa und lächelt und streicht Moritz über die Stirn. Man versteht nun mal die Geschichten besser, wenn man das ein oder andere schon mal selbst erlebt hat. Hast du? Nein, sagt Moritz bestimmt. Du bist peinlich. Man erlebt besser, wenn man schon mal eine passende Geschichte gehört hat. Jaha, sagt Moritz. Also, der Comte hat sich verliebt, aber das Fräulein war verlobt. Mit einem anderen Comte. Aber was macht unser Comte?
Weiß ich nicht, sagt Moritz trotzig.
Naja, er schickt Blumen und schreibt Briefe und das kommt raus. Der andere Comte ist sauer und schickt seinen Sekundanten, also einen Abgesandten, und fordert den verliebten Comte zum Duell. Das machte man eben in solchen Fällen früher. Ging ja um die Liebe und um die Ehre. Und das ist manchmal dasselbe. So kommen sie ein paar Tage später im Morgengrauen draußen auf einer Waldlichtung zusammen, um sich mit ihren altmodischen Pistolen totzuschießen. Dazu machen sie ganz finstere Gesichter. Man kann bei solch einem Duell ja auch wirklich sterben. Aber das wird möglichst vermieden. Unseren Comte hat aber einen Streifschuss erwischt und überdies kriegt er auch noch 42 Tage lang Hausarrest. Denn der König hat doch alle Duelle verboten. Diese jungen Männer werden als Soldaten gebraucht, hat der König verfügt, und sie sollen sich nicht vorher gegenseitig totschießen. Willst du noch weiter zuhören? Fragt Opa.
Ja, Opa, erzähl weiter,
murmelt Moritz. Also fährt Opa fort. Unser Comte hat also Hausarrest. Das ärgert ihn, aber er hat da eine Idee. Und weil er nun mal eingesperrt ist und weil er aber gerne verreist und die Welt sieht. Genau wie ich, sagt Moritz. Wie du, sagt Opa. Ja. Denkt er sich, so ein Zimmer hat schließlich auch alle vier Himmelsrichtungen, genau wie die ganze Welt. Und es gibt da eine Menge zu erforschen. Und außerdem kostet eine solche Reise nichts und man kann auch nicht unter die Räuber fallen, oder? Und also bricht der Comte auf zu seiner 42-tägigen Reise um sein Zimmer. Genau wie die großen Forschungsreisenden seiner Zeit, wie James Cook zum Beispiel. Der ist in die Südsee zu den Tonga-Inseln gesegelt, aber dort ist er im Kampf mit den Südseebewohnern zu Tode gekommen. Opa, legt Moritz nochmal die Hand auf die Stirn. Heiß bist du jedenfalls. Ziemlich. Und jetzt schlaf erstmal, sagt er. Für eine Reise muss man ausgeruht sein.
Ich darf ja gar nicht verreisen,
murmelt Moritz und schläft ein. Ein kleiner Kahn schaukelt heftig auf bewegten Wellen. Er gleitet, er hüpft durch Stromschnellen, dreht sich schneller und schneller, saust er dahin. Moritz wird schwindlig. Dann plötzlich bäumt das Boot sich auf, schüttelt sich wie ein bockiges Pferd und wirft seinen Reiter ab. War da ein Felsen? Au, sagt Moritz und erwacht. Er stöhnt leise und kommt langsam hoch. Er sitzt neben seinem Bett. Verwundert schaut er sich um. Er ist ja in seinem Zimmer. Ist er etwa aus dem Bett gefallen? Irgendwie kommt ihm sein Zimmer fremd vor und sogar größer. Der Hausaufgabenschreibtisch unterm Fenster ist ganz weit weg. Es muss noch ganz früh am Morgen sein. Die Sonne scheint schwach durch das Fenster und beleuchtet das Bild über seinem Bett. Es stellt die Santa Maria des Christoph Kolumbus dar. Der hat Amerika entdeckt. Moritz klettert auf sein Bett zurück und schaut sich das Bild an. So genau hat er es noch nie betrachtet. Die Santa Maria ist so schön mit ihren drei Masten unter Segeln. In den Aufbauten am Heck des Schiffs wohnt der Kapitän, also Kolumbus. Es ist ein richtig altes Bild. Das hat ihm Opa gekauft, auf dem Flohmarkt. Vielleicht ist es kein so großartiges Gemälde, hat Opa gemeint, aber man kann sie erkennen, die Santa Maria. Moritz schaut noch genauer hin. Takelwerk, Besegelung. Und Schiffsplanken sind ganz fein gezeichnet. Und dann, was ist das? Hört er sogar Stimmen? Stimmen in einer fremden Sprache? Das muss Spanisch sein. Es sind Kommandos. Da sieht er einen Mann an den Mast gebunden. Und davor einen anderen mit einer Peitsche, einer neunschwänzigen Katze. So nannte man die früher. Das ist ihm ja noch nie aufgefallen. Moritz hört die Wanden knarren und er hört den Wind. Er braust und pfeift und der Mann am Mast schreit: Au! Aber auf Spanisch. Und die anderen Seeleute brüllen irgendwas. Moritz hält sein Gesicht ganz nah ans Bild. Der Wind treibt ihm, gischt ins Gesicht. Er zerrauft ihm die Haare. Es riecht nach Salzwasser. Eine heftige Böe fährt aus dem Bild heraus und erfasst ihn. Das Schiff legt sich schräg und Moritz landet rücklings auf seinem Bett. Moritz ist ganz außer Atem. Er schaut an die Decke seines Zimmers und er schaut in den Himmel. Denn Papa hat irgendwann die Decke blau gemalt und in das Blau hinein Sterne, Planeten, Sternzeichen, den Mond. Durchs Fenster dringt jetzt ein Geräusch. Es klingt fast wie eine kleine Explosion oder wie wenn man eine Flamme am Gasherd entzündet, nur lauter. Dann ist es wieder still. Moritz sieht, wie unvermittelt groß und rund und bunt ein Heißluftballon ziemlich dicht an seinem Fenster vorüberfliegt. Er sieht Menschen, die im Korb darunter stehen und schauen. Und dabei ist ein Mädchen, so alt wie er, die direkt in sein Zimmer guckt. Und sie sieht wirklich aus wie Mimi. Kann das sein? Moritz merkt, ihm ist noch heißer geworden. So heiß ist ihm, wie es im Inneren dieses Heißluftballons sein muss. Und plötzlich spürt er, wie er sich selber langsam von seinem Bett löst und nach oben schwebt. Ist das möglich? Und weil vom Meer her noch ein leichter Windhauch weht, oder ist bloß das Fenster offen, treibt Moritz über sein Zimmer hin wie der Heißluftballon dort draußen und er kann nun sein Zimmer von oben sehen. Das ist schön. Er überquert den Teppich dort unten, blau wie das Meer, in dem die Delfine zu springen scheinen. Seine Schuhe sehen von oben aus wie kleine Boote im Wasser. In der Bauecke fahren Autos zwischen halbfertigen Häusern herum. Ein Polizist steht da mit einer Trillerpfeife. Moritz kann ihn ganz deutlich hören. Moritz fliegt ein Stückchen weiter zum Fenster, hält schwebend inne über seinem Schreibtisch und sieht den Brief unter sich liegen. Die Einladung. Da schaut er lieber weg und hinunter in den blumenbunten Garten. Die Sonne ist ein bisschen höher gestiegen und sie blendet. Von dem Heißluftballon ist nichts mehr zu sehen. Moritz kneift die Augen zu.
Das Fieber ist runtergegangen, sagt Opa. Wunderbar. Ich habe dir einen Kamillentee gekocht.
Wenn ich ihn getrunken habe, Opa, sagt Moritz und richtet sich im Bett auf, fährst du mich dann hin zu Mimi, zum See?
Opa schüttelt den Kopf.
Die Kamille ist ein Wunderkraut, aber man muss hier auch ein bisschen Zeit lassen, sagt Opa und geht hinaus in die Küche. Moritz sinkt in die Kissen zurück. Plötzlich spürt er etwas Hartes unter seinem Kopf. Er schaut nach. Es ist ein kleiner Kompass. Hat den Opa dahin gelegt? Damit kann man die Himmelsrichtung ermitteln. Das braucht jeder Forschungsreisende, das weiß man doch. Die Bauecke dort hinten liegt auf Nordost. Das hat Moritz schnell rausgekriegt. Im Norden neben der Tür in der Nähe des Bettes steht der große alte Schrank mit dem Spiegel. Hoch wie ein Gebirge. Und in die Tür ist ein großer Spiegel eingelassen und manchmal blinkt der wie Gletschereis. Im Süden und am Fenster, genau zwischen Ost und West, steht Moritz' Schreibtisch. Dort liegt Mimis Brief. Jetzt hätte er ihn gerne bei sich als Trost. Er muss ihn holen. Also beschließt er, übers Blaue Meer nach Süden zu segeln, wie Captain Cook. Und die Insel, sein Schreibtisch dort drüben, das ist Tonga. Unter seinem Bett liegt das Skateboard. Keine Santa Maria, eher eine Barkasse. Für eine Reise über den Ozean eigentlich viel zu klein. Aber ist nicht Captain Bligh von der Bounty, nachdem ihn die Meuterer von Bord gejagt haben, in so einer kleinen Barkasse mehr als 5000 Seemeilen gereist? Mit wenig Proviant und kaum Wasser, bis er endlich in Indonesien angekommen ist? Nach den Sternen hat der navigiert. 41 Tage hat er dafür gebraucht, sogar einen Tag weniger als der Comte hatte für seine Reise um sein Zimmer.
Vorsichtig gleitet Moritz aus dem Bett, zieht die Barkasse hervor und sticht in See. Eine Nussschale, dieses Boot. Auch für einen erfahrenen Seemann keine leichte Aufgabe. Seine Hände werden zu Rudern. Und pull, und pull, und pull, kommandiert er. Er schaut auf die gebeugten Rücken der Matrosen vor sich. Sie alle rudern um ihr Leben. Aber die See ist ruhig und die Delfine schwimmen um ihn her. Es ist, als wollten sie ihm den Weg weisen. Wie ein Felsen steht weit drüben seine Südseeinsel. Endlich erreicht Moritz sein Ziel. Er vertaut sein Boot und klettert an Land. Opa hat ihm all die Seegeschichten erzählt oder vorgelesen, nicht nur von Kolumbus, auch von anderen Seefahrern und Piraten. Und Opa hat zu Hause Bilder an den Wänden von Segelschiffen im Sturm. Und wenn ich meine Bilder anschaue, sagt Opa, da ist es mir, als wäre ich selber an Bord. Vor ihm liegt Mimis Einladung, gezeichnet und gemalt wie eine Schatzkarte. Der See, das Haus, der Steg, das Boot, Bäume, bei den Bäumen ein Kreuz. Ist dort ein Schatz vergraben? Und einen Totenkopf hat Mimi dorthin gemalt. Da droht Gefahr. Ich feiere meinen Geburtstag im Wochenendhaus am See und du sollst mitfahren. Das hat Mimi darunter geschrieben. Und oben drüber, jeder Buchstabe in einer anderen Farbe, das Wort Einladung. Aber der Geburtstag, war der nicht schon längst? Und Moritz ist immer noch hier. Moritz könnte heulen. Wie geht es dir, mein Junge? Fragt Opa. Gerade ist er wieder zur Tür hereingekommen. Einhändig balanciert er auf einem kleinen Tablett einen Teller mit Pfannkuchen und ein Glas Milch. Beides stellt er auf den Schreibtisch vor Moritz hin. Dabei schaut er seinem Enkel über die Schulter und sieht Mimis Einladung. Aha, eine Schatzkarte? Oder etwa eine Karte vom Schatz? Sagt Opa und freut sich über seinen Schatz. Moritz stöhnt. Opas Witze. Meine Pfannkuchen magst du aber, nicht? Es ist eine gute Ration nach all dem Hunger und Durst auf See, denkt Moritz und kaut. Fieber scheinst du nicht mehr zu haben, sagt Opa und legt Moritz die Hand auf die Stirn. Als Moritz aufwacht am anderen Morgen, hat er das Gefühl, wieder ganz gesund zu sein. Vom Bett aus blickt er genau auf den großen Schrank, der da steht wie ein Berg. Und wenn man ihn genau anschaut, sieht man die vielen schmalen Pfade, die alle zum Gipfel hinstreben. Wer die wohl ausgetreten hat? Wanderer? Bergsteiger? Wilde Tiere? Moritz wird neugierig. So genau hat er sie sich noch nie angeschaut. Das muss er einmal nachholen. Er schwingt die Beine aus dem Bett. Ja, ein bisschen wackelig ist er noch, aber das geht schon. Ob Opa ihn vielleicht doch noch zum See fährt? Moritz tapst etwas unsicher zum Schrank hinüber und legt seinen Finger auf das Holz, versucht mit seinem Finger einem der Pfade zu folgen. Auf einmal steht er genau vor der Spiegeltür des Schrankes und schaut sich selbst ins Gesicht. Blass ist er ja noch, das muss er zugeben. Und dann sieht er Mimi und bekommt einen Schreck. Sie steht genau hinter ihm. Als er sich jedoch umdreht, ist da niemand. Er schaut wieder in den Spiegel. Mimi steht hinter ihm. Mimi, flüstert Moritz unsicher, bist du hier? Ja, sagt Mimi, hier bin ich. Moritz dreht sich erneut um. Im Spiegel, sagt sie, ich bin im Spiegel. Guckst du eigentlich nie in den Spiegel? Du musst mich hier rausholen, bitte. Wie bist du denn da reingekommen, wundert sich Moritz.
Ich habe in den Spiegel geschaut, sagt Mimi, als ich dir die Einladung gebracht habe, und da hat der Spiegel mich verschluckt.
Und was soll ich machen, fragt Moritz.
Ich weiß doch auch nicht,
jammert Mimi. Vielleicht von innen, überlegt Moritz. Moritz öffnet die Schranktür. Jetzt kann er hinter den Spiegel schauen. Von hinten ist der Spiegel mit einer Folie abgedeckt. Moritz fährt mit dem Finger darüber. Die Folie löst sich. Ein Spalt entsteht. Moritz reibt und kratzt an der Folie und die Folie löst sich. Schon kann er Mimis blondes Haar erkennen, Mimis Kopf, ihre Schultern,
Jetzt wendet ihm Mimi das Gesicht zu. Das fällt ihr schwer, es ist eng da drin. Moritz gelingt es, einen großen Streifen der Folie abzureißen. Und noch einen, und noch einen. Endlich steigt Mimi ein bisschen steif aus ihrem Gefängnis.
»Danke, Moritz«,
sagt sie.
»Kommst du mit?«
»Wohin denn?«, fragt Moritz.
»Zum See natürlich, meinen Geburtstag feiern. Du weißt doch, Schatzsuche und so.«
»Ich darf eigentlich nicht«, sagt Moritz.
»Aber bist du nicht wieder gesund?«,
fragt Mimi.
»Ja«, sagt Moritz, »eigentlich ja. Na, dann komm schon.«
Im Schrank hängen Mäntel, Kleider von der ganzen Familie. Mimi schiebt zwei Kleider zur Seite und schlüpft zwischen ihnen hindurch. Moritz drängt hinterher. Die Kleider schlagen hinter ihnen wieder zusammen. Und als er zurückschaut, stehen da Bäume dicht an dicht. Moritz steht am Saum einer großen Waldwiese. Eben kann er sehen, wie Mimi auf der anderen Seite zwischen Bäumen verschwindet. Er ruft sie, aber sie kann ihn wohl nicht hören. Er läuft über die Wiese dorthin, wo Mimi verschwunden ist. Hier ist der Wald nicht so dicht und er sieht durch die Bäume hindurch schon den See schimmern, so blau wie sein Teppich, denkt er. Dann sieht er Mimi wieder. Sie steht im Korb des Heißluftballons und fliegt über den See und auf der anderen Seite, gerade gegenüber, steht das Wochenendhaus von Mimis Eltern. Das kann er genau erkennen. Er schaut sich noch einmal um, da sieht er auf einmal, wie zwei prächtige Kutschen auf die Waldwiese rumpeln. Mehrere Männer steigen aus. Einer hat eine kleine Kiste dabei. Moritz kann den Inhalt erkennen. Altertümliche Pistolen. Jetzt weiß er, wovon er der Zeuge wird. Das Duell. Zwei Männer nehmen die Pistolen, gehen ein paar Schritte. Dann richten sie die Pistolen gegeneinander. Der Knall ist sehr laut. Moritz schreckt auf. Ist er etwa eingeschlafen? Da hört Moritz Opas Stimme. Moritz, wo bist du? Und dann sagt Mimi,
vielleicht hat er sich im Schrank versteckt.
Moritz merkt, wie sich die Schranktür öffnet und ein Geräusch macht wie in einem Spukschloss. Moritz blinzelt gegen das Licht, aber dann sieht er sie. Mimi und Opa.
»Mimi, wo kommst du denn her?« stottert er. »Ich dachte, du wärst am See.« »War ich auch«,
sagt Mimi.
»Und was machst du im Schrank?« fragt Opa.
»Ich wollte doch zum See«, antwortet Moritz.
»Dann ist das aber eine Sackgasse«, lacht Opa. »Komm schnell heraus, wir fahren lieber mit dem Auto.«
Und Mimi sagt,
»Wir feiern erst morgen meinen Geburtstag.« »Mimi, ich habe dich in diesem Heißluftballon gesehen und im Spiegel auch«,
wundert sich Moritz.
»Ich habe dich auch gesehen, hier in deinem Zimmer, als wir vorbeigeflogen sind«,
sagt sie. Moritz krabbelt aus dem Schrank und Mimi fasst ihn bei der Hand und hilft ihm ein bisschen.
»Komm«, sagt sie, »wir wollen doch endlich los.« »Klar«,
sagt Moritz. Ich bin ja auch vollkommen gesund.
Das war das Kakadu-Kinder-Hörspiel und ihr könntet direkt weiterhören, und zwar den Kakadu-Kinder-Fragen-Podcast. Coco und ich machen uns in der aktuellen Ausgabe nämlich auf die Suche nach dem Glück und wir stellen fest, dass wir auf jeden Fall auch in uns drin suchen müssen. Was ist Glück? Thema im Kakadu-Kinder-Podcast. Hört euch das an. Macht glücklich!
Kakadu! Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.